Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in unserem heutigen Podcast soll es um ein Allerweltslied gehen. Ein Lied, das zu fast jedem Anlass gesungen werden kann und immer noch auch sehr häufig gesungen wird. Es eignet sich sowohl für Gottesdienste anlässlich offizieller kirchlicher Zusammenkünfte wie zu Kasualien im kleineren Kreis. Man kann es sich zur Konfirmation vorstellen, auch am Reformationstag. Es kann das ganze Jahr einen Gottesdienst beschließen oder auch bei einem Hausbesuch gesungen werden. Zugleich hat dieses so universell einsetzbare Lied durch seinen Verfasser aber auch einen ganz besonderen lokalen Bezug zu Schaumburg und gilt gar als Schaumburger Kirchenhymne. Es geht also um das Lied »Ach, bleib mit deiner Gnade«, EG 347 von Josua Stegmann, das dieser 1627 in Rinteln dichtete. Bitte schlagen Sie das Lied im Gesangbuch auf, um Melodie und Strophen vor Augen zu haben. Ein Lied ist immer der Zusammenklang von Text und Melodie. Auch die Beliebtheit dieses Liedes lässt sich kaum ohne die dazugehörige Melodie begreifen, die 18 Jahre zuvor vermutlich von Melchior Vulpius für das Sterbelied »Christus, der ist mein Leben« geschrieben wurde. Die überaus kantable Melodie wird mit einfachen Mitteln überzeugend dem Text gerecht und nimmt zugleich mit ihrem eigenen musikalischen Ausdruck für sich ein. Betrachtet man die vier Melodiezeilen, so fällt die Parallelität der ersten und dritten sowie der zweiten und vierten Zeile ins Auge. Die erste Zeile führt die Melodie aufwärts bis zum Quinton, die dritte dort ansetzend bis zum Spitzenton der Oktave, bevor beide wieder eine kleine Abwärtsbewegung jeweils an ihrem Ende aufweisen. Die zweite und vierte Zeile lenken die Melodie abwärts, die eine in mittlerer Lage, die andere mit zwei seufzerartigen Figuren in tiefer Lage, fangen aber diese Bewegungsrichtung am Schluss jeweils durch einen Tonanstieg wieder auf. Gedehnte Töne in der rhythmisch gleichmäßig gestalteten Melodie finden wir am Anfang. Dadurch erhält das jede Strophe eröffnende Ach sein besonderes Gewicht und dann beim jeweils vorletzten Ton der beiden aufstrebenden und beim letzten Ton der abwärts gerichteten Zeilen. Zentrale Kernworte des Liedes erhalten durch diese Struktur eine Betonung, wie die Wörter Gnade, Wort, Glanz, Segen, Schutz und Treue. Die Musik des heutigen Podcasts stammt von Johann Pachelbel, dem bedeutenden süddeutschen Orgelkomponisten aus Nürnberg, der ab 1695 an der Sebalduskirche seiner Geburtsstadt wirkte. Seine Partita zur Melodie von Melchior Vulpius zeigt seine Meisterschaft und seinen Einfallsreichtum im Variieren einer gegebenen Melodie. In einem Gespräch mit Thomas Weisbart, Lehrer für Geschichte und Latein am Gymnasium Ernestinum in Rinteln, geht es nun um die Zeit und die Umstände, in denen Josua Stegmann sein Lied geschrieben hat. Hallo Tom, ich freue mich, dass du hier in das Podcast-Studio gekommen bist, dass wir gemeinsam ein bisschen über Josua Stegmann sprechen. Ich habe, nachdem du Interesse bekundet hast, auch mal beim Podcast mitzuwirken, gedacht, das ist ideal, weil du in Stadthagen wohnst und in Rinteln unterrichtest, diese Verbindung zwischen den beiden Städten quasi verkörperst. Und wir verbinden ja mit Josua Stegmann auch seine Tätigkeit in Stadthagen und später dann in Rinteln. Und in dieser Zeit wird ja auch das Lied, über das wir heute sprechen, entstanden sein. Mich würde es freuen, wenn du uns vielleicht mal erzählst, wo Stegmann herkommt, wann er geboren wurde und wie er den Weg nach Stadthagen gefunden hat.
Ja, der Josua Stegmann ist geboren im Jahr 1588 in Sülzfeld, das liegt in Thüringen, in einer Pfarrersfamilie und hat dann Theologie studiert in Leipzig und ist dann zu einem relativ frühen Zeitpunkt tatsächlich auch berufen worden hier nach Stadthagen, da war er 28 Jahre alt, ans sogenannte Gymnasium Illustre. Das war so eine Art Vorform der Universität. Eine Universität war es noch nicht, da brauchte man die Genehmigung des Kaisers dafür. Der Fürst Ernst oder Graf Ernst war es damals noch, hätte gerne eine gehabt, aber das hat bisher dann noch nicht so klappen können. Aber er ist erstmal hier nach Stadthagen gekommen, der Josua Stegmann, und hat hier die Witwe seines Vorgängers geheiratet. Aus einem Brief hat er dazu geschrieben: Ich folge hier dieser heimischen schaumburgischen Sitte, wiewohl gerne. Also die sah vielleicht ganz gut aus, die Witwe, und haben ja auch zwei oder eventuell drei Kinder gehabt. Dieser Umzug nach Stadthagen war sicherlich eine schöne Sache.
Wir wissen ja auch, wo er gewohnt hat, die jetzige Oberpfarre.
Ja.
War ja das Wohnhaus von Stegmann.
Genau, also der, wir sagen heute Oberprediger, und er war auch Superintendent, und das war in derselben Hand. Also der Professor am Gymnasium Illustre und der Oberprediger oder Oberpfarrer, das war damals in einer Person. Das war bei seinem Vorgänger auch der Fall. Und dann ging die Entwicklung so weiter, dass dann der Landesfürst es tatsächlich erreicht hat: Jawohl, jetzt kriegen wir hier in Schaumburg endlich eine Universität. Aber das ist dann nicht in Stadthagen der Fall gewesen, sondern das ist in einer anderen Stadt, nämlich in Rinteln gewesen. Und zwar einfach aus dem Grunde, weil die Weser eine bessere Verkehrsanbindung bedeutet hat für die Studenten. Das muss man sich dann so vorstellen, da sind die schon existierenden Professoren hier aus Stadthagen umgezogen nach Rinteln. Das war 1621. Da wurde diese Universität feierlich eröffnet und Josua Stegmann ist mit denen dann mit umgezogen nach Rinteln. Und in Rinteln musste dann so buchstäblich eine Universität aus dem Boden gestampft werden. Dann ist die Universität eingezogen in ein ehemaliges Kloster, ein ehemaliges Benediktinerkloster, und da waren dann die Vorlesungsräume, die Wohnräume für die Professoren und, wie wir heute sagen würden, die Studierenden. Die waren damals natürlich alles männliche Studenten. Ja.
Wenn man Rinteln besucht, kann man dann dort diese Örtlichkeiten noch sehen?
Ja, also das, was man davon noch sehen kann, ist die Kirche, die Universitätskirche. Die existiert noch, das ist die Jakobikirche, die heute von der evangelisch-reformierten Gemeinde benutzt wird oder ihr gehört. Und da, wo heute das alte Gymnasium ist, also das Gebäude des alten Gymnasiums da waren, war früher das Klostergebäude.
Thank you.
In der Fortsetzung des Gesprächs kam die Rede auf die Einwirkungen des unruhigen dritten Jahrzehnts des 17. Jahrhunderts auf das Leben von Josua Stegmann.
Er hat viel schlimme Dinge erlebt. Es war ja die Zeit, wo um den Glauben gerungen wurde, in Disputationen, in Diskussionen, aber natürlich auch leider mit dem Schwert im Dreißigjährigen Krieg. Das war damals natürlich im vollen Gange. Und das hatte eben auch seine Auswirkungen auf Rinteln. Also Rinteln wurde da 1623 auch belagert von Truppen. Das spielte gar nicht so eine große Rolle, ob das jetzt katholische oder evangelische waren. Für die Zivilbevölkerung waren das waren richtige Warlords, würden wir sagen. Die haben da also auch schlimme Dinge getan. Man musste da etwas bezahlen als Stadt, wenn die dort waren. Die mussten ja auch ernährt werden, die Soldaten. Und Josef Stegmann schreibt da dazu in einem anderen Brief: Ein Schicksal schwebt über allen und wen es nicht heute trifft, den erwartet es morgen. Kaum wage ich zu hoffen, dass die Musen ihren Sitz hier festhalten werden, damit meint er vielleicht die Universität, da ihnen alles feindlich gegenübersteht, die benachbarten Papisten ebenso wie der Kriegsgott Mars. Das war also schlimm für ihn, er musste dann Rinteln auch verlassen und ist kurz nach Leipzig geflüchtet. Und was auch schlimm für ihn war, ist, dass sein großer Förderer und Gönner, der Fürst, mittlerweile Fürst Ernst, dann kurze Zeit nach der Gründung der Universität auch gestorben ist. Ja, da hat er dann geschrieben: Ich habe meinen allergnädigsten Fürsten durch einen frühzeitigen Tod verloren. Auf ihm ruhte meine Hoffnung, die nun ganz begraben ist.
Und während dann Stegmann in Rinteln war, ist der Fürst in sein Mausoleum zurückgekehrt, hier nach Stadthagen.
Genau.
So könnte man das sagen.
Ja,
das aber ist leider tot.
Ja, genau, ja. Das Mausoleum, das er schon zu seinen Lebzeiten auch erbaut hat. Ja. Gut, dann kam also auch noch die Pest dazu in Rinteln. Das ist eben eine Sache. Und dann ist noch eine ganz, ganz schlimme Sache, die schlimmste vielleicht passiert, dass 1629 der Kaiser verfügt hat, dass alle Güter, die vor 1552 der katholischen Kirche weggenommen worden sind, dass die ihr wieder zurückgegeben werden müssen. Und da in Schaumburg die Reformation erst spät durchgeführt wurde, bezog sich das dann eben auch unter anderem auf dieses schon genannte Kloster, wo diese Universität war. Und das heißt, da durfte die Universität jetzt nicht mehr sein. Da haben dann die Professoren ihre Vorlesungen dann in ihren Wohnungen zum Teil durchgeführt. Und es kam tatsächlich dann auch Benediktiner nach Rinteln, die sich dort auch niedergelassen haben und dort auch so etwas wie eine Paralleluniversität gegründet haben oder gründen wollten. Sie haben den Josef Stegmann dann gezwungen, an einer Schaudiskussion teilzunehmen. Und da sind dann, soweit man das weiß, da sind dann Klaköre gewesen, die haben ihn ausgebuht oder ihn lächerlich gemacht und sich gar nicht mit ihm inhaltlich auseinandergesetzt. Und das muss ihn wohl sehr, sehr mitgenommen haben. Jedenfalls ist er dann eine Woche später verstorben. Und das wird auch in Verbindung gebracht mit diesem schlimmen Vorfall.
Also es hat man sich so vorzustellen, dass sie ihn quasi haben auflaufen lassen, zu einer Diskussion eingeladen, aber dann mundtot gemacht durch Verspotten oder nicht ernst nehmen seiner Beiträge.
Und deshalb gilt er auch so als Glaubenszeuge. Im alten Gesangbuch ist es auch durchaus in der Nähe, da ist es unter der Nummer 208 und einige Nummern weiter davor ist eben ein feste Burg ist unser Gott. Also das wird, da ist ja auch so ein bisschen ein Anklang daran im Text. Ne? Also dass uns hinfort nicht schade des bösen Feindes List. Dieser altböse Feind kommt natürlich auch in dem Lutherlied vor.
Ja. Ja, es fällt ja auf bei dem Lied, dass jede Strophe anfängt mit Ach, bleib. Und das Ach überliest man ja vielleicht leicht, wenn man diese Hintergründe nicht kennt, die ja wirklich schlimm sind. Dass da ja immer so auch ein Klageausruf drin ist. Sonst ist das Lied ja auch in irgendeiner Form gefällig durch diese Aufzählung vieler allgemeiner theologischer Begriffe, mit denen man auch leicht was anfangen kann. Aber gerade die Strophenanfänge zeigen doch, dass das auch aus einer sehr beschwerlichen Situation herausgeschrieben wurde. Und magst du das Lied?
Es ist natürlich immer etwas ganz Besonderes, wenn man so eine schwierige Situation hat, wie wir sie heute ja auch haben mit der Corona-Pandemie und wir noch nicht so genau wissen, wie lange dauert das jetzt, werden wir irgendwann wieder ein normales Leben haben und so weiter. Wenn man dann merkt, dass es früher Menschen auch schon gegeben hat, die genau dieselben Befürchtungen, genau dieselben Ängste gehabt haben und sich da doch damit geholfen haben, dass sie eben da auch gewusst haben, da ist jemand, den kann ich ansprechen mit meinen Ängsten und ihn bitten, dass er bei uns bleibt.
Bleib bei uns, denn es will Abend werden. Diese Aufforderung der Emmaus-Jünger an den auferstandenen Jesus im Lukas-Evangelium bildet gewissermaßen den Aufhänger für alle 6 Strophen von Stegmanns Lied. Im sechsfachen Ach mag sich seine persönliche Leiterfahrung widerspiegeln, ansonsten verzichtet das Lied bei aller Eindringlichkeit auf subjektive Aussagen. Vielmehr wird jede der an Jesus Christus gerichteten Bitten auf uns bezogen, auf die Gemeinschaft der Glaubenden. In einer einfachen und verständlichen Sprache, die hauptsächlich mit ein- und zweisilbigen Wörtern arbeitet, wird durchaus bildreich und mit vielen biblischen Bezügen um die Zuwendung Jesu Christi zu seiner Kirche gebeten. Fast litaneiartig ist jede Strophe mit Hilfe eines zweigeteilten Satzes im Aufbau gleichgestaltet. Die Gegenwart Christi, der tituliert wird als werter Erlöser, wertes Licht, reicher Herr, starker Held und zusammengefasst in dem doch einmal persönlichen Ausruf »Mein Herr und Gott«. Diese Gegenwart ist die Gegenwart von Gnade, göttlichem Wort, Glanz, Wahrheit, Segen, Schutz und Treue. So ein Durchgang durch alle Strophen. Und diese Gegenwart wehrt Gefahren und Not ab in Gestalt des bösen Feindes und seiner List. Sie lässt einen nicht in die Irre gehen und in der bösen Welt nicht untergehen. Vergleiche 1., 3. und 5. Strophe. Und sie beschenkt, hier und dort, also jetzt und in Ewigkeit, mit Güte und Heil, mit reichlichem Vermögen und Beständigkeit. Vergleiche 2., 4. und 6. Strophe. Nicht nur die Lieder Luthers, ein feste Burg und Erhalt uns Herr bei deinem Wort, stehen bei diesem Lied Pate. Auch die 4 Soli der lutherschen Reformationstheologie schwingen im Hintergrund mit. Sola gratia, allein aus Gnade. Um die bleibende Gegenwart dieser Gnade bittet die 1. und die 4. Strophe. Sola Scriptura, um die bleibende Gegenwart des göttlichen Wortes, bittet die 2. Strophe. Sola Fide, allein aus Glauben. In der Gebetsform des Liedes wird alles Vertrauen glaubend in Gott gelegt. Die Singenden verzichten auf alle Eigenmächtigkeit. Solus Christus, in jeder der Strophen ist Christus der Angesprochene. Mag man auch gelegentlich bei diesem Lied das Gefühl haben, dass hier eine Menge zentraler Begriffe etwas austauschbar aneinandergereiht werden, so lässt sich doch zugleich sagen, es ist ein inständiges Lied, das vertrauensvoll um nichts weniger bittet als um Gottes Nähe und Gegenwart, um Gottes Begleitung und Anwesenheit in jedem Moment des Lebens. Und das den Mitsingenden in dem Wörtchen Bleib auch eine Gewissheit schenken möchte, nämlich die der zwei Emmaus-Jünger, denen es plötzlich wie Schuppen von den Augen fiel, dass Jesus nicht erst kommen muss, sondern dass er schon längst bei ihnen ist. Vor den letzten Variationen von Johann Pachelbel möchte ich mich bei Tom Weisbart für das Gespräch und bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören bedanken. Es grüßt Sie mit guten Wünschen, Ihr Christian Richter.